In der Badewanne beschließt er, umzukehren. Er wird die Mastertons bitten, ihn nach Kitwe zurückzufahren und irgendeine glaubwürdige Erklärung dafür abgeben, dass er seine Pläne kurzfristig geändert hat. Er zieht sich an und geht in den großen Park hinaus. Im Schatten unter einem hohen Baum steht eine Bank, die aus einem einzigen Steinblock gehauen wurde. Kaum hat er sich hingesetzt, als auch schon ein Diener mit einer Tasse Tee herbeieilt. Werner Masterton steht plötzlich in einem abgewetzten Overall vor ihm. »Wollen Sie sich unsere Farm ansehen?«, fragt er. Sie setzen sich in den Jeep, der inzwischen gewaschen worden ist. Werner Masterton legt seine großen Hände auf das Lenkrad, nachdem er sich einen alten Sonnenhut auf den Kopf gedrückt hat. Sie fahren an langen Reihen von Hühnerställen und Viehweiden vorbei. Ab und zu bremst Werner Masterton, woraufhin sofort schwarze Arbeiter herbeilaufen. Er gibt knappe Anweisungen in einer Mischung aus Englisch und einer anderen Sprache, die Hans Olofsson nicht versteht. Hans Olofsson hat das Gefühl, dass Werner Masterton auf dünnem Eis balanciert und jeden Moment einen Wutanfall bekommen kann. »Die Farm ist ganz schön groß«, sagt er, als sie weiterfahren. »Es geht so«, antwortet Werner Masterton. »Wenn die Zeiten anders wären, würde ich sicher versuchen, sie zu vergrößern, aber heutzutage weiß man nicht recht, was man tun soll. Wer weiß, vielleicht konfiszieren sie die Farmen der Weißen aus Neid und Unzufriedenheit, weil wir den schwarzen Farmern, die nach der Unabhängigkeit angefangen haben, so haushoch überlegen sind. Sie hassen uns wegen unserer Fähigkeiten, wegen unseres Organisationstalents und weil wir dafür sorgen, dass alles läuft. Sie hassen uns, weil wir viel Geld verdienen, gesünder sind und länger leben. Den Afrikanern wird der Neid in die Wiege gelegt, aber am meisten hassen sie uns, weil sie uns mit ihrer Zauberei nichts anhaben können.« »Zauberei?« hakt Hans Olofsson nach. »Ein Afrikaner, der es zu etwas bringt, läuft immer Gefahr, das Opfer eines Zaubers zu werden«, antwortet Werner Masterton. »Die Zauberkünste, die hier praktiziert werden, sind bisweilen äußerst wirkungsvoll. Wenn es etwas gibt, was Afrikaner wirklich können, dann tödliche Gifte zu mischen. Salben, mit denen ein Körper eingerieben wird, Kräuter, die als ganz normale Gewürze getarnt werden. Ein Afrikaner verwendet mehr Zeit darauf, seinen Neid zu pflegen, als sein Land.« Werner Masterton verstummt und bremst wutentbrannt. Ein Stück Zaun ist umgefallen, und als ein Afrikaner herbeiläuft, sieht Hans Olofsson verblüfft, dass Werner Masterton ihn am Ohr zieht.
»Warum ist das nicht repariert worden?« brüllt er. »Wie lange ist der Zaun schon kaputt? Wer hat ihn kaputt gemacht? War es in Kuba? Ist er wieder betrunken? Wer trägt hier eigentlich die Verantwortung? In einer Stunde ist das repariert.«
Werner Masterton schleudert den Mann zur Seite und kehrt zum Jeep zurück. »2 Wochen kann ich fort sein«, sagt er. »Mehr als 2 Wochen und die ganze Farm bricht zusammen, nicht nur ein Zaun.« Sie halten an einem kleinen Hügel mitten in einer weitläufigen Weide, über die Kühe mit kleinen Höckern in Grüppchen ziehen. Auf der Hügelkuppe liegt ein Grab. John McGregor, Killed by Bandits, 1967, liest Hans Olofsson auf einem liegenden Grabstein. Werner Masterton geht in die Hocke und zieht an seiner Pfeife. John McGregor war ein junger Ire, der für mich gearbeitet hat. Er wurde 24 Jahre alt. In der Nähe von Kitwe hatten sie eine falsche Straßensperre errichtet. Als er begriff, dass er nicht von der Polizei, sondern von Banditen gestoppt worden war, versuchte er zu fliehen. Sie erschossen ihn mit einem Maschinengewehr. »Der Tod ist in Afrika immer gegenwärtig«, sagt Werner Masterton. »Ich weiß nicht, woran es liegt. An der Hitze, an allem, was hier verwest, an den Afrikanern, bei denen die Wut gleich unter der dünnen Haut verborgen liegt. Es braucht hierzulande nicht viel, um eine Menschenmenge aufzuwiegeln, und dann erschlagen sie jeden, der ihnen in die Quere kommt, mit einer Keule oder einem Stein.«